2024 bekam der deutsche Verfassungsschutz einen Hinweis von einem befreundeten Dienst aus dem Baltikum, die sich mit Cyberabwehr beschäftigen. Sie hätten auffällige Aktivitäten in Berlin registriert. Hat sich herausgestellt, was dann mit Hilfe des Bundesamts für die Sicherheit der Informationstechnik aufgeklärt wurde, dass alle meine Mails, über 200.000 in den vergangenen 20 Jahren, Adressen, Dialoge aller Art, von Russlands Auslandsgeheimdienst abgezogen wurden. Jeden Morgen um 9:30 ist das Material aus unserem Büro abgezogen worden. Also das, was Sie unter Umständen theoretisch erfahren, was Cyber Warfare ist, was hybride Kriegsführung ist, ist kein Abstraktum, sondern es ist eine konkrete Erfahrung, die wir haben.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ihr hört im Folgenden die Podiumsdiskussion »Keine Angst vor dem Kreml«, die am 5. Mai 2026 stattfand. Die beiden Teilnehmenden, Peggy Lohse und Manfred Sapper, werden zu Beginn der Diskussion dem anwesenden Publikum vorgestellt und tauchen dann in eine Diskussion darüber ein, wie sich Forschung und Journalismus in den Zeiten der Konfrontation mit Russland, mit eben diesem Land, auseinandersetzen können, sollen und müssen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare, sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt, etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Ich danke Professor Dr. Jörn Happel für die Möglichkeit, diese spannende Diskussion hier im Podcast als Auftragsproduktion zu veröffentlichen und danke auch seinem Lehrstuhlteam für die tolle Zusammenarbeit bei der Produktion dieser Folge. In den Shownotes gibt es eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird, und zum aktuellen Ukraine-Krieg habe ich ja auch schon einige Folgen produziert, die findet ihr dann alle dort. Und damit genug der Vorrede, ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören der Podiumsdiskussion »Keine Angst vor dem Kreml«.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsdiskussion »Keine Angst vor dem Kreml«. Mein Name ist Jörn Happel, ich bin Professor für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas an der Helmut-Schmidt-Universität der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Dr. Agnieszka Saganczyk-Neufeld haben wir hier zwei wichtige Gäste auf dem Podium, Dr. Manfred Sapper und Peggy Lohse, die wir Ihnen auch noch vorstellen wollen. Wir wollen gemeinsam darüber reden, wie die Osteuropa-Forschung aufgestellt sein muss während des Krieges, den wir seit über 4 Jahren erfahren. Wir wollen über Expertise reden und wir wollen generell über alle möglichen Herausforderungen reden, die es wissenschaftlich gibt. Dafür haben wir zwei große Experten gewonnen und die wir miteinander hier ins Gespräch führen und gleichzeitig die uns zunächst auch einen kurzen Input geben in ihre jeweiligen Forschungsgebiete. Gleichzeitig möchte ich Sie darauf hinweisen, hier vorne sitzen 4 Terroristen vor Ihnen. Für den Kreml sind wir 4 Terroristen. Aber ich freue mich, dass Sie die Auseinandersetzung mit den Terroristen suchen. Wir sind 4 Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Und die ist eine terroristische Gesellschaft aus den Perspektiven von Putin und seinen Kumpanen. Aber wir haben keine Angst, Terrorist zu sein, sondern aus dem Munde Putins ist das vielleicht auch ein Kompliment.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Agnieszka Saganczyk-Neufeld. Ich bin Mitarbeiterin am der Professur für Geschichte Ost-, Mittel- und Osteuropas. Und ich würde sagen, ich starte direkt mit der Vorstellung unseres ersten Gastes, Dr. Manfred Sapper. Seit 2002 Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, die alle von Ihnen kennen oder kennen müssen, weil das eine sehr wichtige Zeitschrift ist für unser Fach. Nicht nur für Geschichtswissenschaft, sondern auch für Politikwissenschaft, Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geowissenschaften und und Kultur. Manfred Zappa studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Frankfurt am Main, Siena und Moskau. Er promovierte zu einem wichtigen Thema, die Auswirkungen des Afghanistan-Krieges auf die Sowjetgesellschaft. Und wie ich heute auch herausrecherchiert habe, er ist seit 2023 Ehrendoktor der Universität St. Gallen.
Neben Manfred Zappa sitzt Peggy Lohse. Peggy Lohse ist Journalistin und Redakteurin in Frankfurt-Oder. Peggy Lohse berichtet über gesellschaftliche Themen aus dem Osten. Ostdeutschland und Mittelosteuropa sind ihre hauptsächlichen Themen. Sie reist mehrfach im Jahr in die Ukraine, um aus der Ukraine direkt auch zu berichten. Peggy Lohse studierte Westslawistik und Russistik in Leipzig, in Prag und in Wrocław. Sie verbrachte mehrere Jahre in Russland und auch in Tschechien. Seit 2024 ist sie Ukraine-Redakteurin bei Decoder. Decoder ist etwas, das Sie genauso kennenlernen müssen wie die Zeitschrift Osteuropa. Decoder ist eine fantastische Recherche-, Such-, Informationsplattform im Internet, mehrfach Grimme-Preisträger diese Plattform mit wunderbaren Beiträgen aus Geschichte, Politik, Kultur über den Raum Ostmittel- und Osteuropa mit Schwerpunkten in der Ukraine, Belarus und auch Russland. Decoder bringt dabei unabhängigen Journalismus aus den Fokusregionen Russland, Belarus und Ukraine mit der wissenschaftlichen Expertise zusammen. Und deswegen sind wir besonders froh, dass Peggy Lohse jetzt auch mit einem kurzen Input in diese Podiumsdiskussion startet.
Okay, vielen Dank. Eine kleine Korrektur ist, Decoder ist nicht extremistisch, noch nicht. Für Russland ist es unerwünscht. So, das ist die Stufe drunter sozusagen. Osteuropa-Forschung, Riesenthema. Ich sage vor allem was aus journalistischer Perspektive dazu. Wir arbeiten bei Decoder auch, man könnte sagen, populärwissenschaftlich. Also wir beauftragen auch WissenschaftlerInnen, uns wichtige, erklärende Texte zu schreiben. Was fehlt bisher in der Osteuropa-Forschung? In Kriegszeiten sind immer noch dekoloniale Perspektiven oder auch, wie wir im Prinzip jetzt auch bei der Einführung schon gehört haben, würde ich sagen, die Betrachtung zur Forschung in Osteuropa ist immer noch zu national. Also wir sprechen darüber, wir machen Forschung oder du hast jetzt gesagt, Decoder bringt Perspektiven aus der Presse, aus Russland, Belarus und der Ukraine. Das Prinzip bei Decoder ist eigentlich, wir entschlüsseln Russland und das russische Gewaltregime, also das russische System. Und das machen wir aber aus mehreren Perspektiven. Und diese nationale Betrachtung, die führt uns, glaube ich, ganz häufig, sowohl in der Forschung als auch im Journalismus, als auch einfach nur in der gesellschaftlichen Debatte, in Sackgassen. Genau, es fehlen natürlich, würde ich sagen, schwerpunktmäßig Themen für die Osteuropa-Forschung, die jetzt in Kriegszeiten relevanter sind. Militär, Wirtschaft, strategische Narrative, Propagandapraxis. Und da kann man auch natürlich in Russland auch ganz viel forschen und zu Russland und wie sich diese russische Perspektive auf die Welt, um es mal neutraler zu formulieren, wie sich das verbreitet und wie das auch verbreitet wird, sehr aktiv, über Grenzen hinaus. Also wir müssen einfach mehr gucken. Wenn ich bin bei Decoder Ukraine-Redakteurin, das heißt, ich kümmere mich vor allem um Beiträge, Übersetzungen aus der ukrainischen Presse ins Deutsche. Und trotzdem erkläre ich ja damit Dinge, die was über Russland sagen. Ich glaube, also diese Perspektiven, da brauchen wir mehr, ohne die ganze Zeit zu denken, ja, wir wollen jetzt aber mehr über Russland wissen und nicht mehr so viel aus der Ukraine oder aus Polen oder aus Georgien oder aus dem Baltikum. Ich denke, was man besser machen kann, sowohl im Journalismus als auch in der Forschung, müssen wir uns viel häufiger die Relevanzfrage stellen. Was ist jetzt, was müssen wir wirklich erforschen? Was ist wichtig? Was muss man verstanden haben oder was muss man verstehen? Und was brauchen wir für die Praxis? Ich denke, das ist ganz besonders eine Frage für eine Universität der Bundeswehr. Was müssen wir ganz konkret wissen für welche Fälle? Ich denke, es muss mehr um Machtbeziehungen und Verhältnisse gehen über Grenzen hinweg und Osteuropa-Forschung muss globaler werden. Was mir total fehlt, was in der Westslawistik, was ich studiert habe, da gab es diese Ansätze natürlich, weil man sich da immer so mit Mitteleuropa beschäftigt hat und nicht nur mit einem Land. Mir fehlt um Russland herum ganz viel Forschung zu internationalen Verbindungen. Also ich meine, es gibt jetzt auch irgendwie diesen Überzeugungskampf des sogenannten globalen Südens. Also wer bekommt welche Staaten in ganz anderen Ecken der Welt auf seine Seite? Und dazu hätte ich gern mehr Forschung. Ihr merkt schon oder Sie merken schon, ich poche ein bisschen mehr auf aktuelle Themen. Das sind die Sachen, die ich für wichtig halte. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt der Osteuropa-Zeitschriftskollege dazu zu sagen hat.
Schönen Dank. Ich möchte zuerst mal erklären, was es mit diesem Terrorismus auf sich hat. Die Situation ist nicht, dass wir Terroristen sind, sondern ich bin einer, der aus der Generation stammt, die mit der Idee in die Sowjetunion gegangen sind, sich um Versöhnung zu kümmern. Ich habe Russisch gelernt, weil ich den Eindruck hatte, nach dem deutschen Vernichtungskrieg ist es wichtig, so etwas wie zivilgesellschaftliche Diplomatie aufzubauen. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich 35 Jahre später von Russlands Regime als Extremist eingestuft werde. Pegelose hat gesagt, es gibt unterschiedliche Einstufungen der Repression. Russen vor allen Dingen, die aus der Wissenschaft, aus dem Journalismus kommen und kritisch missliebige Dinge sagen, werden schnell als ausländische Agenten, als fünfte Kolonne bezeichnet. Vor einigen Jahren wurden wir, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde und die Zeitschrift Osteuropa, als unerwünschte Organisation eingestuft. Und 2024 hat das Justizministerium Russlands mitgeteilt, dass wir Mitglieder der antirussländischen separatistischen Bewegung seien. Eine reine Erfindung stalinschen Stils. So, wie Sie vielleicht vor 4 Wochen mitbekommen haben, dass die Menschenrechtsorganisation und sehr verdienstvolle Friedensnobelpreisträgerorganisation Memorial ebenfalls als extremistische Organisation eingestuft wurde. Nun könnte jeder von uns sagen, das ist uns völlig egal. Aber in Wirklichkeit bedeutet das, dass jeder, der beispielsweise Autorin oder Autor für uns ist, der mit mir einen Zoom-Call macht, der mit mir eine Mail wechselt oder mit mir telefoniert, einen Straftatbestand heute begeht, der mit bis zu 12 Jahren Haft belegt ist. Wir sind zu einer extremistischen Organisation geworden, weil wir 2024 ein Heft produziert haben, in dem wir die Frage gestellt haben, wenn unter Russlands Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, überproportional viele Angehörige nationaler Minderheiten sind, also die dekoloniale Perspektive, die aus Buryatien oder aus Dagestan kommen, dann sterben auch überproportional viele Buryaten oder Awaren aus Dagestan, führt es unter Umständen dazu, dass diese Ethnien dann sagen, dies in der Ukraine ist nicht unser Krieg und die Föderation könnte auseinanderfliegen. Wir haben das verneint, weil wir festgestellt haben, das russische Regime hat über viel, viel Geld die Leute einfach korrumpiert. Tod ist nützlich für die Familien. Das Ergebnis war, dass wir, nur weil wir die Frage gestellt haben, zu einer extremistischen Organisation erklärt wurden. Das bedeutet, wir als Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, ich als Redakteur der Zeitschrift Osteuropa, können nicht mehr nach Russland fahren, weil uns sofort die Festnahme droht. Wir, die die Zeitschrift Osteuropa seit 100 Jahren nichts anderes macht, als nicht über die Leute zu reden, sondern mit den Leuten aus diesen Ländern in den Dialog zu treten, die wir für Völkerverständigung, für Aufklärung, für Kontakte geführt haben. Mehr noch, 2024, nachdem wir das erfahren haben, bekam der deutsche Verfassungsschutz einen Hinweis von einem befreundeten Dienst aus dem Baltikum, die sich mit Cyberabwehr beschäftigen. Sie hätten auffällige Aktivitäten in Berlin registriert, hat sich herausgestellt, was dann mit Hilfe des Bundesamts für die Sicherheit der Informationstechnik aufgeklärt wurde, dass alle meine Mails, über 200.000 in den vergangenen 20 Jahren, Adressen, Dialoge aller Art, von Russlands Auslandsgeheimdienst abgezogen wurden. Jeden Morgen um 9:30 ist das Material aus unserem Büro abgezogen worden. Also das, was Sie unter Umständen theoretisch erfahren, was Cyber Warfare ist, was hybride Kriegsführung ist, ist kein Abstraktum, sondern es ist eine konkrete Erfahrung, die wir haben. Und insofern ist der Titel Keine Angst vor dem Kreml völlig unbegründet. Weil seitdem wir extremistisch sind, praktisch kein Russe mehr den Mut hat, mit uns zu arbeiten. Das Ziel der Einstufung einer Organisation als entweder unerwünscht oder aber als extremistisch ist die Einschüchterung sowohl der Menschen vor Ort als auch bei uns. Und es funktioniert. Mit Ausnahme von ganz wenigen Autoren, in der Regel Leute, die ihr Leben gelebt haben, 80-jährige Soziologen wie der herausragende Lev Gutkov, der sagt, er hat nicht sich während der Sowjetunion gegen die Einschüchterung durch kommunistische Parteiherrschaft gewehrt, um sich heute einschüchtern zu lassen, sind ganz viele Leute nicht mehr bereit, für uns zu schreiben. Das heißt, wir sind mit einer systematischen Austrocknung der Kontakte aus Osteuropa konfrontiert. Aus Belarus schreibt niemand mehr, weil die Diktatur unter Lukaschenka seit 1994 alle Ansätze von zivilgesellschaftlicher Autonomie, von Pressefreiheit, von Wissenschaftsfreiheit, von Mündigkeit zerstört hat. Aus der Ukraine schreiben die Leute zwar noch, aber es wird immer schwieriger, je länger der Krieg hält, aus anderen Gründen. Worauf wir zurückgreifen könnten, theoretisch, sind Leute, die im Exil sind, aber das ist ein Mythos. Und ich möchte außerordentlich viel Wasser in den Wein gießen, den Peggy Lohse hier eben serviert hat. Sie fordert, Osteuropa müsse globaler werden. In Wirklichkeit haben wir das Problem, dass wir niemanden, buchstäblich niemanden in Deutschland mehr haben, der zum Beispiel uns etwas erklären kann über Rüstungsökonomie. Wie funktioniert eigentlich die Umstellung des Maschinenbaus auf die Kriegswirtschaft? Woher kommen die ganzen Komponenten, die Mikroelektronik, die Chips aus China, die gebraucht werden, um die Drohnen zu bauen? Wie ist diese Beschäftigung heute möglich? Wir haben überhaupt keine Expertise mehr über die einzelnen nationalen Staaten. Insofern ist die, weil es modern ist, über Kolonialismus zu reden, Forderung, globalere Fragen und Zugänge zu haben, ein schönes Postulat, was aber an der Realität scheitert. Wenn ich zum Beispiel transnational vergleichen will, dann muss ich entweder mehrere Sprachen können, um authentisch vergleichen zu können, oder aber ich muss zumindest eine Kultur, eine Nation, eine Fallstudie beherrschen, an der ich entweder einen symmetrischen oder asymmetrischen Vergleich entwickeln kann. Das heißt, in Schlüsselbereichen, die wir heute brauchen, die für Ihr Studium, für Ihre Beschäftigung auch an der Bundeswehr relevant sind, Ökonomie, Recht, die ganze verfassungsrechtliche internationale Situation, Militärfragen, Abschreckung, Rüstungsdynamik, all das, was rund um die Aufkündigung des letzten Abrüstungsvertrags, der existiert, als Expertise für uns von Bedeutung ist, gibt es praktisch keine Leute mehr. Diejenigen, die Russisch studieren wollen, kann man mittlerweile an einer Hand abzählen, weil Studentinnen und Studenten der Slawistik große Schwierigkeiten haben, nach Russland zu kommen. Diejenigen, die sich mit den Themen beschäftigen wollen in der Geschichtswissenschaft, stehen heute vor dem Problem, dass wenn sie ihre Doktorarbeiten oder Habilitationen schreiben, nicht mehr in russische Archive kommen. Das heißt, das sind die ganz, ganz banalen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Da kann man natürlich sagen, man könnte zu sogenannten Parallelüberlieferungen ausweichen. Man geht nach Litauen oder in die Ukraine, wo zum Beispiel das Geheimdienstarchiv geöffnet ist. Aber das sind strukturelle Einschränkungen, wo wir sagen müssen, wir müssen die grundlegenden Arbeiten vor unserer Tür, hic Rhodos, hic Salta, fang mit dem an, was du gerade vor Ort machen kannst, erst erledigen, bevor wir über Dekolonialisierung, globale Perspektiven und so weiter reden. Das Problem Was sehr leicht gesagt ist, dass man zum Beispiel mit Dekolonialisierung der Osteuropa-Studien nun stärker nach Kasachstan gehen könnte, zerschellt an der Realität, dass nach einer vorübergehenden Öffnung der Archive dort ebenfalls jetzt wieder ein repressiver Kurs gefahren wird. Oder dass keineswegs klar ist, dass ein deutsches historisches Institut, was in Moskau als unerwünschte Organisation erklärt wurde, aus dem Land geschmissen wurde, nun sich in Helsinki, Vilnius und Tiflis befindet, in Georgien noch weiter existieren kann. In einem Satz. Wir haben eine Situation, die von einem gigantischen Bedarf an Know-how geprägt ist. Wir haben bei weitem nicht die Möglichkeiten, dieses Know-how mit Leuten abzudecken. Es wird zunehmend schwieriger und schlechter. Die Angst ist ein Instrument der Herrschaft des Putin-Systems geworden und das beginnt auf der privaten Ebene. Ich habe Hunderte, Tausende Kontakte in Russland in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut. Das, was man im Telefon nicht mehr machen kann, ist, überhaupt über eine politische Frage zu sprechen. Die Praxis, die alle anwenden, wie auf dem Höhepunkt der Sowjetunion, ist Schweigen. Man beschweigt, was Sache ist, und das ist genau das Gegenteil dessen, wir würden uns gerne nicht vor Putins Repression und der Kriegsdiktatur fürchten müssen, aber die Leute in der Gesellschaft machen es, die Bedingungen sind so schwierig wie nie zuvor.
Wir sind uns gar nicht so uneinig. Also, das ist jetzt zwar sehr konträr dargestellt, aber ich meine genau, dass man diese globalen Beziehungen erforschen muss und die auf dem Schirm haben muss. Und da geht es ganz genau um Teile, die in russischen Drohnen landen, irgendwie über den Iran und China und über Europa und so weiter. Genau das meine ich aber mit dem globalen Eingebundensein von Russland, wirtschaftlich und rüstungstechnisch. Das Know-how und Wissen mag vielleicht deutschen oder westlichen Universitäten noch nicht da sein, aber es ist auf jeden Fall in den sich verteidigenden Staaten da. Da gibt es ganz viel Know-how dazu, was ist wirklich in russischen Drohnen drin, wie funktionieren die, was gibt es irgendwie für Updates alle zwei Wochen an der ukrainischen, also ukrainische Kleinstädte und große Städte, vor allem die östlich von Kiew, die erleben das ja, was dann für neue Drohnen geflogen kommen. Also das Wissen darüber ist da und die Behörden da nehmen die Dinger, wenn sie nicht komplett zerschellt sind, nehmen die auch auseinander und schauen, was da drin ist, welche Teile, wo die herkommen und so weiter. Da bräuchte es mehr Zusammenarbeit oder mehr Wissensaustausch, was, glaube ich, jetzt langsam so angefangen wird, irgendwie im fünften Kriegsjahr, aber auch spät, kann man intensivieren auf jeden Fall. Mir ist gerade noch eingefallen, die Mohyla-Akademie in Kiew hat Russian Studies wieder eingeführt. Weil du gerade sagst, dass hier so wenig Leute Russisch studieren wollen und so. Also im Prinzip der Gedanke, ne, man muss sich irgendwie mit Russland beschäftigen, mit dem Russland, das eben jetzt diesen Krieg führt, gegen die Ukraine und gegen Europa, der ist schon da. Ich hoffe, oder weiß ich nicht, wir hoffen, wir arbeiten ja, wir machen ja was relativ Ähnliches, dass das dann auch hier ankommt, bei euch sozusagen, bei euren Forschungsarbeiten und so.
Ich will Manfred Sapper auch nicht unbedingt widersprechen, aber natürlich auch ein Aber anmerken. Zunächst, ich sehe die Einschüchterung, die Bedrohung der Kolleginnen und Kollegen, die nicht ins Ausland gegangen sind. Ich habe nur noch mit einem einzigen überhaupt Kontakt in Russland, der noch lebt, der um seine Zukunft nicht mehr fürchten muss, aber um die seiner Familie. Und das sehe ich. Wir haben diesen Titel, keine Angst vor dem Kreml, aber bewusst gewählt, weil ich mir nicht von dieser Gruppe rund um Putin und Konsorten nicht die Lust auch und das Interesse und den Spaß an der Erforschung der Geschichte Osteuropas, Ostmitteleuropas und im Speziellen auch der Geschichte Russlands nehmen lassen. Es gab am Anfang dieses Krieges eine Tendenz in der deutschsprachigen Osteuropa-Geschichte, dass man plötzlich die diese gesamte russische Geschichte abwickeln wollte. Man wollte nicht mehr zu Russland arbeiten. Leute haben negiert, dass die russische Geschichte, die imperiale Geschichte, sie fasziniert hat. Das ist so ein Blödsinn. Das hat mich so geärgert und ärgert mich auch nach wie vor. Wir müssen doch das Imperium zu verstehen, auch das Imperium erforschen. Und da lasse ich mich auch nicht davon abbringen und finde, dass gerade die deutschsprachige Osteuropa-Geschichte und die gesamte Osteuropa-Forschung als Ganzes international gesehen unfassbar gut aufgestellt war und nach wie vor aufgestellt ist. Und wir haben auch, und da will ich ja auch nicht widersprechen, aber doch auch so eine Anmerkung machen. Manfred sprach davon, es fehlt die Expertise. Es gibt Massen an Expertinnen und Experten, die sehr gut sind. Man hört aber in Funk und Fernsehen auch immer nur die gleichen. Ich kann ein Buch über Militärgeschichte lesen und bin ich dann ein Militärhistoriker? Nein. Ich kann ein Buch über Osteuropa lesen, ist dann der Militärhistoriker plötzlich ein Osteuropa-Experte? Nein, das ist Blödsinn. Also die Expertise ist da und die wird vielleicht auch zu wenig abgerufen. Aber ein Punkt anhand der Expertise. Ich rede die ganze Zeit über diese deutschsprachige Osteuropa-Expertise. Es gibt so viele gute Leute in Ostmittel- und Osteuropa, im Baltikum, in Polen, in Ungarn, weiß der Geier wo. Die hört man auch nicht oder zu wenig in Westeuropa und im Westen.
Ich glaube, ich muss eine Lanze brechen für die Idee des nationalen Diskurses, weil nach wie vor Sicherheits-, Verteidigungspolitik, Außenpolitik der demokratischen Legitimität bedarf. Und diese demokratische Legitimität, die vollzieht sich primär im nationalen Rahmen. Und es ist völlig paradox, dass ein Staat wie Deutschland, der sowohl ökonomisch als auch politisch, als auch von der Bevölkerung das stärkste Gewicht in die europäische Waagschale wirft, im Unterschied zu Polen, im Unterschied zu Schweden und im Unterschied zu Finnland eben überhaupt nicht die ganze Bandbreite dessen entwickelt, was wir bräuchten. Dein Befund, Jan, ist richtig für die Zeit des Ost-West-Konflikts. Da gab es sehr viele Völkerrechtler beispielsweise, die sich speziell mit juristischen Fragen in Ostmitteleuropa, Osteuropa oder so beschäftigt haben. Der letzte Lehrstuhl für eine Rechtswissenschaft mit einer Expertise, die auf Russland bezogen ist, ist vor einem Monat in Kiel abgewickelt worden. Eine wirtschaftswissenschaftliche Betrachtung, denkt an die Debatten über Nord Stream 2, ist in Polen signifikant anders geführt worden, aus historischen Gründen, als bei uns in Deutschland. Und in dieser Hinsicht ist es eine relevante Sache, dass wir als Deutsche auch eine deutsche Expertise zur Verfügung stellen. Und dann kann man ganz einfach zeigen, was passiert. Leute, die osteuropäische Geschichte studieren oder die Slawistik studieren, die werden nicht alle Professoren an der Bundeswehr-Uni, sondern ein relevanter Teil von ihnen geht zum Beispiel in Journalismus. Die deutschen Medien haben aufgrund der politischen Probleme zwischen der EU und Russland heute nur noch ganz, ganz wenige akkreditierte Journalisten in Moskau. Es gibt signifikante Probleme, aus diesen Ländern überhaupt eine eigenständige Position zu verbringen. Und dann nützt uns das nichts, wenn gleichzeitig noch eine spanische Korrespondentin da ist, weil über die Sprachenfrage und das Tempo, was im Journalismus verlangt ist, die Vermittlung des Know-hows eben nicht stattfindet. Und in der Geschichtswissenschaft ist es in der Tat eine Ausnahmesituation, dass wir da sehr breit nach wie vor aufgestellt sind und dass wir festgestellt haben, es gab da eine Disbalance. Die meisten haben sich mit Russland oder der Sowjetunion beschäftigt und die Ukraine wurde eigentlich über 4 Jahrzehnte ignoriert. Und dann gab es die ostmitteleuropäische Geschichte und entweder haben sich die Leute mit Polen oder mit Tschechien beschäftigt. Das ist gut, dass sich das ausdifferenziert, aber auch hier würde ich sagen, es gibt einen strukturellen Unterschied in dem Wissenschaftsbereich und in der öffentlichen Meinung zur Zeit des Ost-West-Konflikts. Während des Ost-West-Konflikts gab es ein Interesse an der Feindforschung. Wir wollten wissen, wie funktioniert die Rote Armee. Wir wollten wissen, Anna Geis sitzt hier, in der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung gab es eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit Ost-Mitteleuropa und Osteuropa beschäftigt hat. Und es gab eine Arbeitsgruppe, die hat sich mit Non-Proliferationsfragen beschäftigt. Beides ist in dieser Hinsicht komplett abgewickelt worden. Ja? Und die gegenwartsbezogenen Fragen sind in dieser Hinsicht in Deutschland einfach weg. Damals war das Interesse, wir müssen, das darf man nicht sagen, das Wort, aber ich sage es trotzdem, Feindforschung betreiben. Heute ist der Trend, lasst mich in Ruhe mit diesem Mist. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. Es gibt eine breite Selbstimmunisierung gegen die Entwicklung in Russland. Deshalb gab es dieses Aufwachen, weil viel zu lange die Selbstillusionierung zum Selbstbetrug geführt hat und wir heute mit dem Problem konfrontiert sind, dass wir überhaupt erst nachsteuern müssen. Militärfragen gibt es eine einzige Person in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und das Beispiel, um nochmal den Mechanismus, wie in der Öffentlichkeit gearbeitet wird, klarzumachen. Es sind immer ganz kurze Fenster, die sich öffnen, in denen eine spezifische Expertise nachgefragt wird. Zu Beginn des Krieges, und der Krieg begann nicht 2022, sondern der Krieg begann mit der Annexion im März 2014 und anschließend mit der Infiltration russischer Kämpfer und Geheimdienstleute im Osten der Ukraine im Frühjahr 2014. In dieser Phase war dass Expertise in den öffentlichen Medien nachgefragt, was passiert in Russland? Wie funktioniert die Ukraine? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden ostslawischen Sprachen? Wie ist die Kultur? Da war die Expertise von uns gefragt. Je stärker sich das auf eine militärische Auseinandersetzung zuspitzt, rücken Leute in den Blickpunkt der Medien und den Blickpunkt der Wissenschaft, die nicht mehr die spezifische Expertise über, wie funktioniert eigentlich die russische Armee, wie operiert die, was hat die für Strategien, wie geht die mit der Frage der nuklearen Einsatzoption, Ersteinsatz taktischer Atomwaffen um. Nein, dann sind Generalisten da, die keine Ahnung von dem haben, was in Russland oder in der Ukraine passiert. Also ein Herr Maskolo oder wer auch immer. Aber das ist die Logik der öffentlichen Meinung, dass ganz bestimmte Themen immer nur für eine vorübergehende Zeit überhaupt in den Medien nachgefragt werden. Aber der Befund bleibt derselbe. Diejenigen, die sich wirklich immanent mit Russlands Armee oder jetzt nehmen wir Georgien oder Armenien, Aserbaidschan, auch relevante Kriege, relevante Konflikte, die uns seit 1989 beschäftigen, die sind nicht da, weil wir falsche Weichenstellungen nach dem Ende des Ost-West-Konflikts vorgenommen haben.
Weil wir die Kriegsrealität ignorieren. Gesellschaftlich, weil wir nicht über Krieg reden wollen. Ich glaube, dass deswegen auch viel zu dolle geteilt wird zwischen zivilen Themen und militärischen Themen. Aber dieser Krieg, so wie ich ihn vor allem in der Ukraine jetzt erlebe, und ich meine diesen heißen Krieg, also der betrifft einfach die gesamte Gesellschaft. Das ist ja kein Krieg, der an irgendeiner Frontlinie stattfindet, sondern der findet halt überall statt und mittlerweile natürlich auch immer weiter in Russland. So. Es könnte sozusagen auch in der Osteuropa-Forschung, im besten Fall auch in einem Osteuropa-Berichterstattung, mehr verzahnt sein, was Militärforschung oder Militärthemen sind und zivile Themen.
Da würde ich direkt bleiben und ein bisschen konkreter fragen, weil du ja in die Ukraine regelmäßig fährst und Bericht erstattest, ja, aus der Kriegsgesellschaft. Mich würde, und ich glaube, uns alle würde auch interessieren, wie sieht das konkret aus, wenn man dahin fährt? Was für Themen sucht man aus für das deutsche Publikum? Wie vermittelt man diese Themen? Und was mich immer persönlich auch sehr beschäftigt, wo ist die Grenze zwischen Experte sein und Aktivist sein dabei?
Ich fange von hinten an. aktivistisch sein. Also entweder man macht einen aktivistischen Job oder es ist eine private Haltung. Genau, Experte wäre dann das, was man als professionell macht. Wie konkret in die Ukraine fahren aussieht, wie man fährt mit dem Zug, man kann nicht fliegen. Russlands Krieg in der Ukraine zu erleben, ist eine Art von, oder es fühlt sich schizophren an, weil alles gleichzeitig stattfindet und natürlich ganz viel mehr oder weniger normales Leben stattfindet, während man gleichzeitig ständig von irgendwelchen russischen Drohnenraketen, Marschflugkörpern und so weiter angegriffen wird. Und das geht bis sehr weit in den Osten der Ukraine. Die meisten KollegInnen von mir, die journalistisch arbeiten, bekommen Aufträge von den Redaktionen, recherchiere mal die und die Geschichte. Klassisches Beispiel waren die von Russland verursachten Blackouts im Winter. Plötzlich gab es die auch in Kiew. In ganz vielen anderen Städten der Ukraine hat das viel, viel früher angefangen, wo wir nicht hingeguckt haben. Also in der Oblast Sumy, Oblast Kharkiv, die hatten es einfach viel, viel länger schon. Die haben Ende Oktober schon gesagt, dass sie Angst davor haben, dass ihre Gebäude einfrieren. Aber okay, dann war es medial irgendwie im Januar, Februar war es dann auch über Kiew angekommen. Und genau, die meisten Korrespondentinnen bekommen dann Aufträge, macht dann mal eine Geschichte, dann machen alle mehr oder weniger dieselbe Geschichte über Familien im 25. Stock ohne Aufzug und so weiter. Dadurch, dass ich einerseits in Redakteurin bei Decoder bin und alle andere Berichterstattung als Freelancerin mache, versuche ich das andersrum zu machen. Ich fahre hin und schaue, welche Themen die gerade umtreibt, die Leute vor Ort. Und genau, im besten Fall gibt es eine Möglichkeit, in deutschen Medien darüber zu berichten. Spannend ist, wenn man Themen vorschlägt, zum Beispiel zum Thema Erinnerungskultur oder Erinnerungsarbeit. Also du hast ja auch eine Osteuropa-Ausgabe mitgebracht zu Babyn Yar. Ne, also zu dem NS-Massaker in Kiew. Dazu habe ich in diesem Frühjahr was geschrieben, wenn nämlich an der Redaktion die erste Frage ist, ja, aber Russland sagt doch immer, dass die Ukrainer auch Nazis waren und da auch mitgemacht haben. Also man bietet eine Ukraine-Geschichte an, bekommt sofort irgendwie russische Propaganda als, ja, müsste man dazu nicht auch was dazu sagen. Das zu der Praxis in der Arbeit mit Redaktion. Manchmal, da ist schon auch viel Klischee und viel Stereotype da. Was mehr konkret willst du hören oder wollt ihr hören, könnt ihr später auch.
Vielleicht kann ich mal unseren Zugang dazu entwickeln. Wir haben genau zu einem ähnlichen.
Warst du in den letzten 5 Jahren in der Ukraine?
Nein, ich war das letzte Mal buchstäblich 2020. Also es sind 6 Jahre her. Aber unser Zugang ist, wir haben jetzt ein Band produziert, der heißt Härtetest. Die Ukraine in Zeiten des Krieges, in der wir fragen, wie hält eigentlich diese Gesellschaft das aus, in 10 Jahren Krieg noch zu funktionieren? Und dann suchen wir Leute, möglichst Ukrainer oder möglichst Leute, die vor Ort sind, die uns große Analysen, Hintergrundanalysen schreiben. Es ist dann also eine ukrainische Fachfrau für Energiewirtschaft, die uns eine Studie über Korruption im Energiewesen schreibt. Also wunde Punkte, die bei uns, bei den Journalisten, auch sofort nachgefragt werden. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt. Riesenkonflikt im unmittelbaren Umfeld von Zelensky. Es darf kein Aktivismus in einer wissenschaftlichen oder einer akademischen Zeitschrift sein. Und dann diskutieren wir alle relevanten Beispiele durch. Wie funktioniert eigentlich der Rüstungswettlauf auf dem Drohnensektor? Ja? Oder was machen die ukrainischen Menschen, wenn, das ist ein Befund, den wir überhaupt nicht wissen, innerhalb von 10 Jahren die Gesellschaft um 10 Millionen Menschen zurückgegangen ist? Durch Binnenmigration, Flucht, Auswanderung. Und dann schreibt die beste Demografin der Ukraine, Ella Libanova, eben einen Text. Und wir haben einen Anspruch, dass wir interdisziplinär sind. Gleichzeitig schreibt ein Philosoph, ein ukrainischer Philosoph, oder gibt uns ein Interview über die Frage, wie kann man eigentlich diese Sprache vermitteln, wenn die Kinder gleichzeitig nicht mehr in der Schule sind, sondern in U-Bahn-Schächten in Kiew beschult werden. Das heißt, wir haben dann einen 336-seitigen Band, wo alle Aspekte von der Nationsbildung, der Geschichte der russländisch-ukrainischen Beziehungen in den vergangenen zwei Jahrhunderten bis zu den aktuellen Fragen, wie entwickelt sich Energiewirtschaft, Wasserversorgung, kommunale Infrastruktur, denn das, was die Resilienz dieser Gesellschaft ausmacht, ist vor allen Dingen, dass sie es geschafft haben, die Kommunen so zu stärken, dass sie es schaffen, die Leute mit Wärme, Gas, Lebensmitteln, all dem, was das absolut existenzielle Notwendige in Zeiten des Krieges ist, zu versorgen. Und da haben wir dann natürlich einen anderen Aspekt. Aber was man auch wirklich sagen muss, Peggy, ist, nicht die ukrainische Gesellschaft ermüdet. Die deutsche Gesellschaft ist müder als die ukrainische. Sie wollen das Thema nicht mehr sehen. Das können wir sehen am Beispiel der Verkaufszahlen beim Suhrkamp Verlag. Die blendende Bände in den vergangenen 10 Jahren über die Ukraine gemacht haben. Die Auflage bricht ein. Das können wir an unseren Bänden zeigen. Wir haben unmittelbar nach Kriegsbeginn Russlands Krieg gegen die Ukraine im Zentrum der Tafel produziert. Da haben wir für eine akademische Zeitschrift enorm 6.000 Exemplare verkauft. Die normalen Auflagen bei der historischen Zeitschrift beispielsweise, dem Standardjournal, ist mittlerweile unter 800 Exemplare gefallen. Das ist einfach irrsinnig, wie sich der ganze Zeitschriftenmarkt auch verändert. Bei dem neuen Band, den wir jetzt gemacht haben, Härtetest, sind wir froh, wenn wir zusätzlich zu den Abos noch 1.000 verkaufen. Einfach weil ChatGPT, ich tippe ein, wie ist die Lage an der Front, Ende der Durchsage. Das Interesse der Leute, eine Antwort auf ihre Fragen zu bekommen, durch den Strukturwandel der Öffentlichkeit sich total verschiebt. Und das können Sie an sich selbst überprüfen. Und insofern ist natürlich die Logik von Zeitungsredaktionen, was willst du mir über Babin Yar erzählen? Das war 1941 passiert, das haben wir zum 80. Jahrestag schon mal behandelt. Babin Yar ist nicht das zentrale Problem, ist nachvollziehbar, wenn auch schlecht, wenn auch falsch. Aber das ist die Logik, die in den Zeitungsredaktionen natürlich ist.
Ich verstehe die Logik schon, aber der Punkt war natürlich, dass es um Erinnerungskultur in der Gegenwart auch geht, ne, im Vergleich zu dem, was zu Babin Yar gemacht wird. Aber ich will dir ja nur recht geben zu dieser Ermüdung. Und das Schlimmste ist, glaube ich, dass wir eigentlich im gesellschaftlichen Diskurs bei den am schwierigsten Themen noch nicht mal angekommen sind. Besatzung und Kriegsverbrechen unter der russischen Besatzung. Weil da wirklich ja keiner Zugang hat.
Doch, da haben wir auch Zugänge, da haben wir zum Beispiel auch 2 Studien. Da hat ein Wissenschaftler aus Bonn ein Team von insgesamt 10 sogenannten Fixern in den besetzten Gebieten gehabt, die regelmäßig Informationen aus der Ukraine rausbringen. Und diese Studie von Andreas Heinemann-Grüder und 3 ukrainischen Co-Autoren deckt einfach ab, was Besatzung im Alltag bedeutet. Und dann schildert also dieser Text auch, wie hohl die Rede ist. Na ja gut, dann soll man halt diese Gebiete einfach aufgeben. Das bedeutet, man muss sich klar sein, das geht mit Folter, Filtration, Vergewaltigung, Umerziehung einher. Und da soll man sich nicht in die Tasche lügen. Das heißt, wir selbst können in der Situation nicht in die besetzten Gebiete reisen. Aber über jahrzehntelange Beziehungen haben wir das Netzwerk, um Studien mit dem Know-how dann von Leuten vor Ort anzureichern und dann produzieren wir das im Westen.
Absolut, absolut. Ja.
Das leuchtet mir ja auch ein. Ich hänge noch bei einer anderen Sache zurück, aber bevor ich da hinspringe, weil Besatzung angesprochen ist, ich möchte doch noch daran erinnern, es gab vor einigen Monaten einen Aufschrei, weil ein ZDF-Reporter, ich glaube Armin Körper, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, genau, dort berichtet hatte. Und es gab einen Riesenaufschrei, wie kann das ZDF wagen, aus dieser besetzten Region berichten. Aber ich erwarte doch von guten Journalismus, genauso wie von guten wissenschaftlichen Arbeiten, dass beide Seiten Berücksichtigung finden. Und es ist doch eigentlich eine, auch wenn dort natürlich, ja, was wird Herr Kolper gesehen, also wird der ZDF-Reporter gesehen haben? Sie wird das gesehen haben, was er von dem putinschen System vorgegeben bekommen hat. Aber dennoch war er ja dort und kann ja Einblicke mitgeben und auch somit uns Dinge sagen, die wir sonst einfach nicht hätten. Und ich verstehe den Aufschrei damals nicht unter Kolleginnen und Kollegen, gerade auch aus der osteuropäischen Geschichte, die das verteufelt haben. Und da ist meiner Meinung nach Aktivismus und Expertise grundverschieden. Und diese Aktivistinnen und Aktivisten, so angestrengt und so wichtige Dinge sie tun und so angestrengt sie arbeiten, meiner Meinung nach verlassen sie dort deutlich die Ebene, für die sie eigentlich ausgebildet sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hänge bei einer anderen Sache noch kurz nach. Ich betrauere auch.
Darf ich ganz kurz zu dieser Mariupol unter anderem Geschichte? Ich glaube, wir müssen, also bestimmt auch in der Osteuropa-Forschung, auf jeden Fall im Journalismus auch, gerade zu Besatzungen und wie kommen Informationen zustande, da brauchen wir mehr Transparenz und müssen das irgendwie schaffen, dass Publikum, Leute, Studierende hier verstehen, wie man überhaupt noch an Informationen kommen kann, sozusagen unter der Front hinweg. Und das ist, glaube ich, für viele einfach nicht vorstellbar. Und dann fährt eben ein Reporter nach Mariupol und versucht das Beste, was er machen kann. Er hat wahrscheinlich zu wenig transparent gemacht in dem Beitrag, unter welchen Umständen und Bedingungen er da ist, was vielleicht auch daran liegt, dass irgendwie russische Soldaten um ihn rum waren, weil er hatte, glaube ich, eine geführte Tour sozusagen. Und dafür hat er natürlich dann irgendwie einen Shitstorm bekommen.
Aber das ist grundverkehrt. Das ist die Zerstörung von Professionalismus und die Zerstörung von Aufklärung. Und Aufklärung ist die originäre Aufgabe der Medien und Aufklärung ist die originäre Aufgabe von uns als Fachzeitschrift oder aber als Wissenschaftler. Und wenn man anfängt, tabuisierend einzugreifen, dann verkennt man irgendwie, was das Problem ist. Und die Probleme sind struktureller Natur. Wir haben jetzt in der nächsten Ausgabe oder der übernächsten Ausgabe ein Interview mit dem Bildchef der Süddeutschen Zeitung. Die fahren nicht mehr aus Sicherheitsgründen an die Front, was sie am Anfang des Krieges von 2014 bis 2022 gemacht haben. Weil durch die gigantische Dynamik auf dem Drohnensektor mittlerweile jeder Journalist, der auch embedded sich dort bewegt, absolut Lebensgefahr auf sich nimmt und es kann praktisch keine Redaktion mehr verantworten. Das Ergebnis ist, die Journalisten brauchen dann Bilder von anderen und diejenigen, die die Bilder anbieten, sind dann entweder Militärjournalisten, die natürlich ein spezifisches Interesse haben, oder aber sind irgendwelche Leute aus anderen Ländern, aber da steht wirklich die Unabhängigkeit und die Professionalität des Journalismus und der Wissenschaft zur Disposition. Insofern, all das ist eine ganz, ganz unglückliche Entscheidung. Ein Shitstorm gegen Armin Körber, nur weil er in Mariupol war, ist Ausdruck von Idiotie und hat nichts mit richtig oder falsch zu tun. Debattieren kann ich alles, aber dadurch wird es ja nicht besser.
Das stimmt. Wir sind sendemäßig, haben wir nur noch knappe 5 Minuten. Bevor ich Agnieszka das Wort nochmal übergebe, will ich das nutzen, auch für eine Werbepause sozusagen, weil ihr angesprochen habt, Berichte und Fotoberichte aus der Ukraine. Es gibt ein wirklich fantastisches Buch, das einem wehtut, wenn man das liest und sich die Fotos anschaut. Das wilde Feld von Ivo Mainzen und Dominik Nahr. Ivo Mainzen ist stellvertretender Chefredakteur der NZZ und er war 4 Jahre lang Korrespondent in der Ukraine. Und Dominik Nahr ist ein weltweit gefeierter Kriegsfotograf. Auch 4 Jahre mit Ivo Mainzen in der Ukraine. Das wilde Feld in Zürich letztes Jahr erschienen. Das ist der Journalismus aus der direkt aus der Frontlinie oder im Hinterland, nichts verschönigend, nichts verheimlichend, die Korruption genauso wie das Leiden der aller Menschen in diesem entsetzlichen Krieg. Das wilde Feld, Werbepause beendet, Agnieszka.
mit Blick auf die Uhr eine kleine Frage, auf die man aber bestimmt nicht in 5 Minuten antworten kann. Ich versuche es trotzdem. Wenn man sich doch traut, in die Ukraine zu fahren, wie filtert man die Informationen, die man vorfindet? Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Es gibt Menschen, die erzählen, da und da ist was passiert. Ich muss daraus eine Geschichte machen, aber ich muss auch irgendwie diese Informationen überprüfen. Also das, was man in der Wissenschaft so bequem machen kann, weil man kann sich einfach in Ruhe hinsetzen am Schreibtisch und Informationen überprüfen. Die Zeit hast du wahrscheinlich nicht.
Im besten Fall kannst du hinfahren oder bist dabei. Also wenn du Reportagen machst, dann bist du im besten Fall dabei und bei allen anderen Dingen musst du dich drauf verlassen oder eben gegenchecken. Also ganz viel, alles was natürlich irgendwie kriegstechnisch passiert, kriegt man in tausenden lokalen, vor allem guten Kanälen mit und ist in Kontakt mit Leuten vor Ort.
Also ist es möglich? Ja,
soweit es geht, halt hinfahren und da sein. Es geht schon. Das große Problem, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ist mit der Drohnengefahr für JournalistInnen in Frontnähe. Also diese Frontnähe, also nochmal, Front ist 30, 40 Kilometer breit. Also es ist keine Linie. So, ne? Es ist so ein Korridor von FPV-Drohnen, die sich gegenseitig verfolgen und in die Luft jagen. Nicht nur unter Ukrainischen, aber natürlich auch. Journalisten gibt es gerade eine Riesendebatte um das Erlauben von Sendern, die Drohnen registrieren können, wenn die auf einen zufliegen. Chuiki heißen die, Hörsender sozusagen. Journalistenverbände werten das als, dann werden die Journalisten bewaffnet und nicht mehr als Zivilisten vor Ort. Und das ist ein Problem, weil eigentlich, um da zu arbeiten, brauchst du das. Ansonsten bist du halt wirklich vogelfrei im Prinzip, weil von allen Seiten ständig Drohnen auf dich zufliegen. Verschiedene, verschieden starke, verschieden schnelle, verschieden laute oder leise. Genau, das ist gerade ein Riesenproblem für Frontzonenberichterstattung und frontzonennahe Berichterstattung. Und das inkludiert Großstädte. Großstädte wie Sumy im Nordosten oder auch Cherson direkt an der Grenze. Zaporizhia noch, so zum Beispiel.
Aber es geht ja nicht nur um die Ukraine. Wir haben das Problem, dass wir mit starker Zensur in all den Bereichen konfrontiert sind, dass Wissenschaft nicht mehr frei ist, dass der Geheimdienst praktisch in jeder Universität in Russland, in jeder Universität in Belarus sitzt, dass die Geheimdienste in Aserbaidschan die Kontakte kontrollieren, mit wem wir zu tun haben. Und da gilt all das, was wir über 30 Jahre aufgebaut haben, was wir entwickelt hatten, Transparenz, ja, kritisches Überprüfen von Quellen, Dialog auf Augenhöhe, Einladung zu Konferenzen, das ist zwei gleichzeitige Prozesse und zwar wirklich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen gibt. Wir haben eine atemberaubende Professionalisierung im Falle der ukrainischen Journalisten, der ukrainischen Wissenschaftler. Ja. Das ist herausragend. Die Journalisten sind sprechfähig, die im Exil sind. Und wir haben eine Zerstörung von öffentlichen Räumen durch Zensur, durch Repression, durch Einschüchterung im Bereich Russlands, Belarus, Georgien leider, die vorübergehend richtig aufgeblüht sind, Aserbaidschan, sehr unklare Verhältnisse, weil prekär in Armenien und wir haben eine massive Einschränkung von wissenschaftlicher Freiheit und Pressefreiheit in allen 5 zentralasiatischen Staaten. Also wir können in der Hinsicht sagen, der postsowjetische Raum ist repräsentativ für den Trend, den wir global in Bezug auf die Pressefreiheit und auf die Indizes der demokratischen Konsolidierung oder Entdemokratisierung sehen. Da ist die Entwicklung in dem postsowjetischen Raum leider in einer Richtung unterwegs, die uns als Wissenschaftlern oder Journalisten das Arbeiten außerordentlich erschwert.
Wir haben erlebt mit Peggy Lohse und Manfred Zapper, dass Journalisten tatsächlich sprachfähig sind, ja sprachgewaltig sind. Und eine weitere Perspektive auf die Osteuropa-Forschung hier entwickelt in unserem Gespräch. Es sind wie immer viele Fragen angesprochen, viele Themen angesprochen, über die man eigene Podiumsdiskussionen führen müsste. Ich will noch ketzerisch, weil ich jetzt das letzte Wort mir ergriffen habe, sagen, es ist auch wohlfall zu sagen, wir haben damals 1990, 91 die Weichen falsch gestellt. Also ex post kann man natürlich in der Osteuropa-Forschung immer doch etwas feststellen, aber vielleicht in der damaligen Perspektive war das ja vielleicht auch verständlich. Aber sei es, wie es nun ist, wir haben hier in der Helmut-Schmidt-Universität keine Angst vor dem Kreml. Wir stellen uns der Diskussion mit den, ja, in den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Und falls wir dann doch mal geschlagen sein sollen, ich möchte mit Friedrich Engels schließen, der 1848 ausführte, sind wir also einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun, als wieder von vorn anzufangen. Peggy, Manfred, vielen Dank. Agnieszka, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, dass Sie alle zugehört haben.